Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Popmusik-Podcasts Diskothesen. Wir diskutieren nach einer längeren und etwas komplexeren Folge letzte Woche diesmal wieder über ein aktuelles Release, das diesen Freitag erschienen ist, nämlich das sechste Album der Rockband The Strokes mit dem Titel The New Abnormal und mit einer etwas anderen Gesprächsdynamik diese Woche, denn Fionn hatte leider keine Zeit und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich mich mit den Strokes gar nicht so viel beschäftigt habe, bis ich mich natürlich für diese Folge ein bisschen eingelesen und eingehört habe. Und trotzdem hielten wir das für das relevanteste Release, das diese Woche rausgekommen ist. Deshalb ist mein Ziel, heute ganz viel zu lernen, auf jeden Fall. Und damit ihr da an den Empfangsgeräten wie gewohnt mehrere kompetente Stimmen hört, haben wir noch unseren guten Freund Arne ins Boot geholt, der mir gesagt hat, er kann die ersten drei Strokes-Alben eigentlich in- und auswendig. Grüß dich, Arne.
Hallo, schön hier zu sein.
Hallo, Arne.
Hi, Carina.
Und wie gewohnt ist auch Carina natürlich mit dabei, die ebenfalls Strokes-Expertin ist, möchte ich sagen.
Hey, Alter, das ist eine Vorlage.
Sehr hochgehängt für euch beide. Die Strokes haben die 10er Jahre ausgesetzt, hat der Frontmann Julian Casablanca gesagt, als er Anfang dieses Jahres das neue Album angekündigt hat. Ich glaube, damit unterschlägt er, dass es doch ein, zwei Strokes-Releases gab in den 10er Jahren. Aber fangen wir am Anfang an. Carina, kannst du vielleicht für uns kurz zusammenfassen, wer die Strokes sind? Und warum ich zum Beispiel mich eigentlich schon viel früher mit denen hätte beschäftigen müssen.
Es werden sich jetzt wahrscheinlich auch ein paar Leute ehrlicherweise wundern, Mathis, weil wer auf jeden Fall in den Nullerjahren so Indie-Fan war oder irgendwie in Discos unterwegs, für den ist jetzt diese Introduction natürlich ein bisschen lachhaft. Aber ich denke, das liegt daran, weil kaum eine Band wie The Strokes eigentlich mit dieser Nuller-Indie-Phase verbunden wird, mal abgesehen von The White Stripes oder The Libertines. Aber vielleicht gehe ich doch einfach zu sehr von mir aus und vielleicht waren andere nicht ständig in der Indie-Disco. Deswegen klar nochmal die Frage, wer sind The Strokes überhaupt? The Strokes sind zunächst einmal ist eine fünfköpfige Garage-Rock-Band aus New York City um den Gitarristen Albert Hammond Jr. und Sänger Julian Casablancas, in den ich übrigens damals, wie fast alle wahrscheinlich, unfassbar verliebt war. Also von Day One. Aber das ist eine andere Geschichte. Und 2001, genau zum Anfang dieser neuen Indie-Welle, die damals aufkam aus eher männlich besetzten Rockbands mit leichter Macho-Pose, das muss man ja schon dazu sagen, haben The Strokes das Album herausgebracht, was bis heute eben unter Indie-Fans legendär ist. Und das ist Is This It? Wir erinnern uns an dieses Cover mit dem nackten Gesäß einer Frau und sie hat ihre Hand im Lederhandschuh darauf. Und das alleine macht schon ein bisschen so klar, worum es bei The Strokes immer ging. Das war so diese Sex-Drugs-Rock'n'Roll-Pose, man kennt das. Und es gab da relativ früh damals schon eigentlich zwei Meinungen. Die einen sahen so die Revolutionäre schlechthin in ihnen, die den dreckigen Indie-Rock wieder so ins Bewusstsein geholt haben. Denn The Strokes, das waren vor allem eben diese, so ein bisschen diese Too-Cool-For-You-Dudes aus New York City, dauerbetrunken, cosmopolitan, eigentlich völlig überprivilegiert und total durch, aber ohne jede Second Thoughts und einfach wahnsinnig lässig. Und Songs wie Someday oder Last Night von dem Album Is This It liefen die kompletten 2000er eben schon damals mit Legendenstatus hoch und runter in den Clubs. Die anderen aber wiederum fanden, dass es eher Copycat-Gehabe ist, dass es so eine schon bekannte Mischung aus 70s Punk, New Wave ist und 90er Indie. Aber für all diejenigen, die eben nicht damals irgendwie in den 90ern zu The Smashing Pumpkins Konzerten konnten, weil sie einfach zu jung waren, war das eben dann der rasante, coole Scheiß aus abgehackten Gitarrenriffs und so ein bisschen schluffiger Gesang von Julian Casablancas und eben ganz, ganz, ganz große Melodien. Das macht The Strokes eigentlich seit jeher aus, dass sie so sehr, dass jedes Mitglied eigentlich versucht, diese Melodie nach vorne zu treiben, vom Bassisten bis zum Drummer. Das zweite Album Room on Fire folgte 2003 und eigentlich auch genau diesem Anspruch. KritikerInnen wollten da irgendwie Fortschritt sehen, aber am Ende war Room on Fire eigentlich eher so der perfekte Zwilling zu Is This It, würde ich sagen. 2006 kam dann das dritte Album First Impressions of Earth und es kann, glaube ich, sagen, dass, oder ich stelle mal die These auf, dass hier so ein bisschen das Problem fast beginnt. Denn es folgte so ein bisschen, was folgen musste. Es ging so in alle möglichen Directions auf einmal. Da war dann auf einmal auch Surf-Metal zu hören, so Classic Rock wie bei Yes. Und so richtig durchdacht wirkte das am Ende aber nicht. Es ging, wie gesagt, so überall knüpfte sich da so ein bisschen was ab von allem. Und so richtig gut angekommen ist das aber eigentlich nicht. Und dann gab es eben eine längere Pause und Julian Casablancas hat Solo-Sachen gemacht in Richtung 80s Synth-Pop. Und dann 2011 11 kam man dann plötzlich doch wieder zurück. Angeblich, wie hinterher im Interview gesagt wurde, weil man einfach das Geld wieder brauchte. Und da kam Angels heraus. Meiner Meinung nach ein sehr unterschätztes Album, was dann wieder so ein bisschen Classy Strokes mit New Wave und Synth-Pop kombiniert hat. Bisschen mehr Drum Machine-lastig, paar mehr Synthesizer-Spielereien, wie gesagt. Aber Fans waren hier auch nicht unbedingt zufrieden, weil das eben was Neues sein sollte und vielleicht an manchen Stellen auch was Neues gewagt hat. Und dann das letzte Aufbegehren kam dann nochmal mit Come Down Machine, was dann auch nochmal versucht hat, so ein bisschen versteckt Falsetto-Gesang von Julian Casablancas in den Vordergrund zu setzen, neue Styles aufzumachen, mit mäßigem Erfolg. Also das Problem, wenn wir das jetzt mal festhalten, würde ich sagen, ist ziemlich eindeutig, dass Strokes eine Band sind, die eigentlich absolut gefeiert und verklärt wird von Fans und gleichzeitig aber schon immer das Problem hatte, dass ihr vorgeworfen wird, sie müssen doch mal was anderes sein. Und dieses neue Album ist jetzt rausgekommen, The New Abnormal heißt das. Und ich finde ja, das gibt genau darauf Antworten.
Wir werden es herausfinden. Du hast schon angedeutet, dass mit den Experimenten, die stattgefunden haben, die Fans nicht immer zufrieden waren. Ich habe das Gefühl, ich würde die These aufstellen, die wahrscheinlich gar nicht so kontroverse These, dass diese Anfang der 2000er und die diversen The Bands, die du genannt hast, das Garagen-Rock-Revival von den Hives, White Stripes und Strokes, aber auch Interpol, Libertines und so weiter, so ein letztes großes Aufbäumen des Gitarrenrocks war, der seitdem nicht mehr so relevant geworden ist. Und das ist vielleicht mit der Grund dafür, dass viele Fans von diesen Bands sich bis heute immer wieder wie blöd freuen, wenn mal ein neues Album von einer dieser Bands erscheint. Und dann ist aber genauso irgendwie das Gemecker groß, wenn auf dem Album zu viele Synthesizer drauf sind. Deswegen ist so ein bisschen meine Einstiegsfrage, sind diese vielen The Bands, dieser Artikel scheint ja schon viel über den Sound auszusagen, die da Anfang der 2000er den Gitarrenrock zurückgebracht haben, sind die vielleicht auch Anfang der 2000er schon gepiekt und stehen seitdem im Schatten ihrer Debütalben und ihrer ersten Werke? Ist der Gitarrenrock seitdem in einer Identitätskrise? Arne, du kennst ja die ersten drei Strokes-Alben sehr gut. Hast du gesagt, und die danach weniger? Wie würdest du das sehen?
Nee, ich kenne schon auch die danach ziemlich gut. Ich mag die nur einfach nicht so gerne wie die anderen. Ich finde aber interessant, was du da sagst, weil Daniel Gerhardt hat in dem Artikel über das jetzige Album auch wirklich angefangen mit die einzig wahre Rockband der letzten 20 Jahre ist zurück. Und das ist eine These, die mich total aufgeregt hat. Also ich meine, da verleugnet man ja komplett, was im Endeffekt nach den Strokes passiert, nämlich zum Beispiel die Arctic Monkeys, die es dann als britische Band sogar schaffen, in den USA erfolgreich zu sein, sehr verspätet, halt jetzt erst in den letzten Jahren, aber die sich dann ja quasi daraus entwickeln und dann wiederum die Strokes irgendwo auch befruchten. Ne? Also ich meine, das ist, finde ich schon eine steile These zu sagen, dass Gitarrenmusik tot ist. Also vielleicht ist es das, wenn man von U2 ausgeht oder so, wenn man es daran messen will, die ihre Hochzeit ja, glaube ich, mit den 80ern und 90ern dann verwirkt haben. Aber ich würde nicht sagen, dass Gitarrenmusik tot ist und schon gar nicht langweilig vor allem.
Ja, also Leute, die spannende Gitarrenmusik machen, gibt's wahrscheinlich irgendwo auf der Welt immer. Die Frage ist ja eher, ob es noch eine Relevanz hat, wahrscheinlich.
Was meinst du denn genau, Mathis, wenn du überhaupt von Gitarrenmusik sprichst? Weil wie du ja gerade auch schon meintest, da wird dann angefangen, dann kommt Synthesizer hinzu. Also wir können ja hier auch jetzt, da kommen wir zu dem neuen Album, nicht von klassischer Rockband-Besetzung sprechen. Wir stellen uns in die Garage und haben halt alle irgendwie ein paar Gitarren und knallen da ein paar Sounds rein. Das geht ja weiter eigentlich als das. Also wo fängt jetzt wirklich klassische Rockband Sound und Besetzung an und wo geht das vielleicht einfach weiter? Ich finde, dieses Album ist viel mehr eigentlich als das.
Voll. Ich habe dann gedacht, man kann sich das ja vielleicht auch relativ gut erklären, dadurch, dass die Debütalben von all diesen Bands irgendwann entstanden sind, nachdem irgendwie die Strokes oder Interpol jahrelang durch irgendwelche kleinen New Yorker Live-Schuppen getourt sind und die Songs ausgiebig erprobt haben und so sind diese Songs entstanden. Und deswegen haben dann die ersten Alben irgendwie so eine geerdete, garagige Energie. Und später passiert dann halt das Songwriting teilweise im Studio und man hat das Gefühl, jetzt muss man beweisen, dass man auch experimentierfreudig ist und was man eigentlich so alles kann. Aber vielen Fans schienen ja diese Sachen dann nicht mehr so gut gefallen zu haben.
Ja, ich würde jetzt mal behaupten und Arne an dieser Stelle auch fragen, wie er das sieht. Arne, du meintest ja, die haben die Alben, die dann so danach kamen, nicht ganz so gut gefallen? Also woran lag das zum einen? Find ich jetzt nochmal spannend. Was hat dir da missfallen als klassischer Strokes-Fan?
Ja, das hat mich heute beim Durchhören der ganzen Diskografie auch ehrlich gesagt verwundert, warum sie mir nicht gefallen haben, weil, Überraschung, jetzt gefallen sie mir ziemlich gut, wie auch das neue Album übrigens, um das zu spoilern. Ich finde tatsächlich, dass auf jedem Album mindestens 2, 3 wirklich Hits sind, also ob das jetzt irgendwie ein Machu Picchu ist oder, also you name it, so, da sind eigentlich nur gute Tracks drauf und die Ausreißer sind halt nach oben. Ich glaube, das hat mich damals einfach ein bisschen überfordert, weil, und ich finde, das hast du auch schon ziemlich gut erklärt, ich würde auch sagen, dass das große Problem der Strokes eigentlich ist, dass sie mit den ersten 2 Alben etwas geschaffen haben und eine Fanbase vor allem geschaffen haben, dass sie dann im Endeffekt verabschieden, sich sagen, okay, jetzt machen wir was ganz anderes, und die Fans aber nicht mit diesen progressiven Schritt gehen, weil sie sich halt mehr von dem Alten wünschen. Also ich finde, wenn jemand sagt, er ist Fan von den ersten beiden Strokes-Alben, dann wird er wahrscheinlich relativ wenig mit den jetzigen Strokes anfangen können. Mhm. Und es ist einfach eine andere Band, ne? Das sind ja im Endeffekt fast 20 Jahre. Das Album jetzt hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was das ist das It war. Also es ist einfach eine andere Band.
Das stimmt. Ich habe da vielleicht insgesamt auch ein bisschen anderen Einsatz, weil man ja so vom Alter her ehrlicherweise auch sagen muss, ich bin ja nicht 2001 schon in die Discos gegangen, habe dazu Is This It abgefeiert. Also in dem Moment, als ich eingestiegen bin, waren wir eigentlich auch schon eher, abgesehen von den Hits, die man kannte, dann bei diesem Angels-Album. So, das war so gerade die Zeit, wo ich dann auch wirklich weggegangen bin. Das heißt, ich habe darüber irgendwie dann nochmal den Zugang nach hinten hin zu den alten Sachen gefunden, aber war eigentlich sehr so am Interagieren mit diesem Angels-Album. Mir hat das persönlich sehr gut gefallen. Von daher war es für mich jetzt auch nicht schockierend. Und das war ja für viele Fans so, als diese erste Single auch rauskam, von der ich begeistert war und nach wie vor begeistert bin. Das war ja für viele auch so ein kleiner Schock. Du hörst da erstmal am Anfang eigentlich gar kein Schlagzeug, nur Synths, kaum
wie
Gitarre.
Hieß die Single? Sag das nochmal kurz.
Entschuldigung, On the Door. Die erste Single-Auskopplung zum Album. At the Door. Für mich bisher einer der besten Songs des Jahres.
Ja, finde ich auch.
Absolut. Aber für viele Fans war das der Horror, hatte ich so das Gefühl. Wie gesagt, überhaupt kein Bass meiner Meinung nach. Gitarre setzt total spät ein und diese Backing-Instruments hinten kommen auch an keinem Punkt so richtig alle zusammen. Und am Ende hat das eher so einen Ambient-Ausstieg eigentlich im Outro. Also das hat nichts mit diesen Strokes, wie man sie kennt, zu tun. Und tatsächlich ist auch bei diesem Album, was, um zu spoilern, mir auch sehr gut gefällt, aber ich finde den Track tatsächlich am schlechtesten, der am meisten versucht, die alte Band, The Strokes, diese Garage-Rock-Band wiederherzustellen.
Darf ich raten?
Ja, bitte rate.
Du meinst sicher Bad Decisions.
Absolut, genau.
Ja, finde ich auch. Mit Abstand der schlechteste Song. Also einfach langweilig.
Total langweilig.
Das ist schön, dass wir uns da schon mal alle einig sind. Ich habe nämlich auch aufgeschrieben, dass das der schlechteste Song ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber für den Song steht ja Billy Idol in den Credits.
Ja.
Und das finde ich schon ein bisschen bezeichnend, dass der Song, der quasi am ehesten ein straighter klassischer Stroke-Song ist auf dem Album, dass der dann so offensichtlich geklaut ist, dass man Billy Idol sogar in den Credits angeben muss. Also von Dancing With Myself von Billy Idol ist dieser Song sehr stark inspiriert.
Das beruhigt mich ja fast, weil ich schon sagte, Dudes, das ist jetzt aber geklaut hier. Aber insofern kriegen sie wenigstens keinen Rechtsstreit. Das ist ja immerhin gut. Ja, für mich war das so ein bisschen, das hatte so das Gefühl, da ging jetzt irgendwie 5 Typen in Vintage-Shop und kaufen sich irgendwie Band-Shirts von Sachen, die sie irgendwie mal cool fanden und tragen das mit Stolz. Aber irgendwie passen die nicht so richtig. Also es fühlt sich an, als seien sie da so ein bisschen outgrown eigentlich mittlerweile. Wofür? Vielleicht auch, um eine These aufzustellen. Dieser Beginn überhaupt, das Intro des Albums spricht, The Adults Are Talking.
Also ich habe mir natürlich auch das ein oder andere Interview der letzten Jahre noch angeguckt und wusste zum Beispiel gar nicht, weil die Band halt irgendwie in den letzten Jahren nicht wirklich präsent war, dass Julian Casablancas auch Vater geworden ist. Also ich habe im Endeffekt ein ähnliches Gefühl gehabt wie du. So, okay, hier ist eine Band eventuell und vielleicht sogar das erste Mal da angekommen, wo sie immer sein wollten, weil ich finde, dass Julian auch, ich nenne ihn ja Julian, wie gute Freunde ihn nennen, dass er so fokussiert und nicht bemüht im negativen Sinne, aber konzentriert wirkt wie schon lange nicht mehr. Und das wirkt, ja, erwachsen. Und nicht auf die unangenehme Altherrenrock-Art, sondern auf die, ich möchte ihm gern zuhören, weil ich glaube, er versteht was vom Leben-Art.
Das finde ich interessant, weil, wie gesagt, ich kenne mich bei dem Beck-Katalog nicht so gut aus, aber ich habe mehrfach die These gelesen, dass dieses Album relativ entspannt klingt und so, als hätte man sich so ein bisschen frei gemacht von Erwartungshaltungen und quasi das vierte oder das fünfte Album eher so ein bisschen gewollt.
Deshalb meinte ich ja, ne, nicht bemüht im Sinne von, war stets bemüht, aber hat nicht geklappt, sondern im Sinne von, er ist engaged, er hat Bock drauf.
Und
das war, das war auf jeden Fall bei den anderen Werken in den letzten 10 Jahren oft nicht der Fall. Also da gibt's auch Geschichten, wie er zu Sessions gar nicht erschienen ist und abwesend wirkte und gar nicht, so gut wie gar nicht geredet hat. Und das kann man auch in den Interviews, wenn man sich zum Beispiel mal das bei, wie heißt er mit dem Carpool-Karaoke noch?
James Corden.
Bei James Corden gibt es ein ganz unangenehmes Interview. Also das lohnt sich, das zu gucken, weil es so unangenehm ist.
Ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, so dass man, dass es da eine Atmosphäre vorgeherrscht haben muss in diesem Studio. Ich war leider nicht dabei, wo man irgendwie, ja, konzentriert war, wie ihr schon meintet, und wo man irgendwie auch Bock hatte, jetzt mal Risks einzugehen und sich so ein bisschen einfach davon frei zu machen, weil der Druck ja auch nicht mehr unbedingt da war. Es hat jetzt auch niemand unbedingt erwartet, es wird ein neues Strokes-Album geben in dem Sinne, ne? Und ich glaube, man hat sich davon einfach ein bisschen frei gemacht. Darum geht's ja auch viel in den Lyrics, wenn man mal genau hinhört. So dieses Problem, jetzt sind ja eh alle weg und so, ich kann jetzt auch machen eigentlich, was ich will, interessiert ja keinen. So ein bisschen in die Richtung hatte ich das Gefühl. Und ich finde es auch okay, selbst wenn wir jetzt mal sagen, es ist kein revolutionäres Album, aber es ist vielleicht auch einfach okay. Also, oder?
Glaube ich total. Also ich glaube nicht, dass das Album irgendjemanden wirklich interessiert. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also gut, dass du von diesen Aufnahmesessions nochmal sprichst, weil was ja ganz neu ist für die Strokes, sind diese kleinen Einblicke, die irgendwie 2-3 Mal vorkommen, wo noch Dialogfetzen an den Songs dran sind, ne? Also die das wirklich im Studio als Session verorten. Ich finde, das erdet nochmal den ganzen Sound. Und übrigens, super interessant für mich, ich habe das dem Album nicht angehört, das hat ja Rick Rubin produziert.
Ja.
Ach, krass.
Das ist im Shangri-La-Studio aufgenommen, in den legendären Räumen des Shangri-La-Studios. Und Rick Rubin hat sich ja jetzt in den letzten Jahren, will man vielleicht ganz blasphemisch sagen, nicht unbedingt noch mit guten Alben hervorgetan, wenn man jetzt ja, von kleinen Ausnahmen absieht.
Ich habe aber auch den Take gelesen, Rick Rubin ist der, den man anruft, wenn jemand den Karren aus dem Dreck ziehen muss. Der Abschleppservice der Popmusikbranche.
Ja, aber Rick Rubin hat ja auch den Ruf, dass er nicht besonders viel eingreift tatsächlich, sondern dass er, also Slipknot haben bei dem Volume 3 Subliminal Verses Album zum Beispiel gesagt, dass sie die A, also das ist ja ein riesiges, also ich würde sagen Meisterwerk und sehr erfolgreich gewesen, aber sie haben sich über Rick Rubin beschwert, weil er so gut wie gar nicht da war.
Ja.
Und ich glaube, so muss man das machen, so muss man das, glaube ich, mit den Strokes machen, weil die Strokes haben auch eine Geschichte von, ich glaube, 2 Mal haben sie den Produzenten während der Aufnahme abgesägt und das Album neu angefangen und ein halbes fertiges Album weggeschmissen. Ne?
Ja, mir ist wie dir auch aufgefallen, dass zwischen den Songs, wo die Songs sonst oft recht abrupt geändert haben, man irgendwie hört, wie im Studio noch gequatscht wird. Ich fand ganz witzig auch, dass Julian Casablancas mehrfach zum Beispiel irgendwie Bridge sagt, bevor die Bridge kommt. Oder auf Ode to the Mets gibt's den Moment, wo er den Drummer Fabrizio Moretti zum Einsatz bittet und sagt, Drums please, Fab, nach der ersten Strophe. Und dann fängt er an, Schlagzeug zu spielen. Das finde ich auch alles relativ lässig. Das wirkt halt wirklich so, als wäre man dabei, wie die Band die Platte gerade irgendwie in einem Take eingespielt hat. Und die Songs sind ja auch deutlich länger als die Songs auf allen bisherigen Alben, haben alle irgendwie Intros und Outros. Ich finde schon, dass das dann teilweise auch ein bisschen vor sich hin dümpelt und ich nicht so genau sagen kann, wo der Song jetzt hin will. Aber man kann auf jeden Fall, glaube ich, sagen, dass das ein Album ist, das relativ viel Luft zum Atmen hat.
Ja. Ich finde diese Momente, das war ja zum Beispiel der einzige Moment, wo ich dachte, da wurde sich jetzt ein bisschen vergriffen mit diesem Falls, break, und dann kommt eine Break. Oder noch viel schlimmer, dieser Moment, can we switch into the chorus right now? Und dann kommt der Chorus. Das war der dritte Song, Brooklyn Bridge to Chorus, bezeichnet.
Super Titel übrigens.
Das war für mich der einzige Song, ich kann auch sagen, warum, der für mich jetzt da, abgesehen, dass ich natürlich Bad Decisions einfach so ein bisschen Stani-mäßig nicht so machte, diese anderen Songs hatten für mich so eine tief aufrichtige Melancholie, nicht im Sinne von Self-Pity, was man ja auch bei diesem eher zerstörten Charakter Julia Casablancas oft auch mal hatte. Das war so eine ganz, ganz aufrichtige, tief ergreifende Melancholie, und ich finde, dieser Song war so, wir machen jetzt hier ein bisschen auf funny und bringen jetzt hier irgendwie zwischendrin, war noch so auf sexy gemachter Sprechgesang, so, das wirkte für mich irgendwie komisch, und das wirkte so ein bisschen wie diese. In dem Song wird sich ja ein bisschen über sich selbst lustig gemacht, dass sie alle so, was ist denn jetzt mit eurer 80s-Band? Und das wirkt aber wie diese Karikatur davon. Und ich weiß nicht, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Ich fand das irgendwie ein bisschen lächerlich. Also zu singen, was jetzt gleich kommt, und dann kommt das auch, da war ich so wieder wie beim Kasperle-Theater gefühlt.
Also ich mochte das schon auch, weil es lustig ist wahrscheinlich primär, ne? Also es ist ja was, was man eigentlich aus so cheesy R&B-Songs kennt, eigentlich das Take It to the Bridge und so. Und ich habe an die Band Electric Six gedacht, die aber ja auch relativ unernst sind, die das auch machen, wo er immer ruft Solo und dann kommt das Gitarrensolo. Aber ich hatte jetzt vielleicht auch nicht den Kontext, um zu wissen, ob die Strokes super ernst hier agieren müssen. Vielleicht ist das doch auch in Ordnung, dass man merkt, dass sie sich bei der Session irgendwie ein Scherzchen erlauben.
Da bin ich auch das erste Mal anderer Meinung als Carina, um jetzt mal hier zu spalten.
Was soll denn das?
Weil tatsächlich war das der Song, wo ich dann beim zweiten, dritten Durchlauf mitgesungen habe. Dieses I want new friends, but they don't want me. Das, ich finde es super. Also das finde ich fast den, also zweitbesten Song auf dem Album. Mir gibt es total viel.
Ja, lasst uns mal auch ein bisschen auf die Texte eingehen. Denn bei den diversen Nebenprojekten, die es gab, an denen sich Strokes-Fans in den Strokes-Pausen bedienen konnten, und vor allem bei Julian Casablancas Band The Voids, war es teilweise ja sehr politisch, und die Strokes waren auch offen Fans von Bernie Sanders, der nun leider aus dem US-Wahlkampf ausgeschieden ist. Und mich hat ein bisschen überrascht, dass ich das Gefühl hatte, Julian Casablancas politische Ansichten haben jetzt nicht so offensichtlich ihren Weg auf das neue Album gefunden. Oder wie seht ihr das?
Na, genau das ist ja zum Glück der Spagat, der ihm mittlerweile gelungen ist, ne? Also Hot Take habe ich da irgendwie jetzt auch mal gelesen, dass es wohl nicht so gut angekommen ist, wie er politische Einflüsse in die Musik der Strokes reinbringen wollte, und mit den Voids halt ein Outlet gefunden hat. Ich finde es gut, dass die Politik auf dem Album erstmal kein Thema ist. Er äußert sich ja oft genug privat, beziehungsweise in Gesprächen darüber. Einen Song gibt's ja quasi, den Eternal Summer, den habe ich jetzt irgendwie verstanden als Klimakritik, ne? Beziehungsweise nicht Kritik am Klimawandel, sondern an den Menschen. Aber ansonsten finde ich es gut, dass es eher ein menschliches Album ist als ein hochpolitisches Überwerk über Weltpolitik.
Mhm. Und wenn du sagst menschliches Album, was erzählt Julian auf diesem Album?
Naja, Why Are Sundays So Depressing, ne? Ich meine, das ist ja ein Titel auf dem Album. Und ich glaube, es geht viel darum, sich, okay, das ist jetzt natürlich Gedichtanalyse, aber es geht viel darum, mit sich selbst in dieser Welt klarzukommen. Also zu zweifeln, traurig zu sein und am Ende doch eventuell einen Umgang damit zu finden und auch das Schöne zu sehen, nämlich Freunde, Familie und vor allem die Musik.
Ich fand daran so schön, lustigerweise ist mir auch dieser Song sofort aufgefallen. Im ersten Moment war ich natürlich an Every Day is Like Sunday denken musste. Und da waren wir dann schon wieder bei Morrissey. Und dann habe ich aber eigentlich gedacht, dass wir ihn schon wieder thematisieren. mir ist aufgefallen, dass er so ganz oft auch in so einem, er lässt so dran teilhaben, an diesen inneren zerrissenen Monolog, den er mit sich selbst führt. Ich hatte das Gefühl bei mehreren Songs, dass er so zu sich spricht und eigentlich ist alles okay, aber dann, und er braucht auch niemanden, alle weg, Baby, Friends, und ist aber okay, ist Eremit, und dann, aber eigentlich kann er es doch nicht taken. Das kennt man ja auch in so Momenten, sei das jetzt Liebeskummer oder sonst was, man denkt so, und wisst ihr was, mir ist das total egal. Und dann kommt wieder der Moment, oh scheiße, das ist mir überhaupt nicht egal. Und dann auch rauszufinden, warum ist mir das nicht egal, was will ich eigentlich? Ich habe das Gefühl, da nimmt er irgendwie so mit, das Gefühl hatte ich bei Songs wie Why Are Sundays So Depressing. Und das hat mich emotional gecatcht. Das fand ich ehrlich, das fand ich, wie gesagt, aufrichtig. Und dann finde ich, wenn das so ein persönliches, emotionales Album ist, finde ich das auch okay, dass man diese Sache abhandelt und nicht gleichzeitig noch das politische Fass aufmacht. Manche Alben schaffen gar nichts von beiden.
Guter Punkt, absolut. Dann lass uns doch mal versuchen, zu einem Fazit zu kommen. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt gar nicht so viel wertend geäußert, auch weil ich nicht unbedingt in der Position bin, glaube ich, ohne die History zu kennen, zu sagen, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Strokes-Album ist. Mir hat das Album auf jeden Fall vor allem in der zweiten Hälfte Spaß gemacht und demnach hat es mir wahrscheinlich auch mehr Spaß gemacht, als ein puristischeres Strokes-Album mir Spaß gemacht hätte. Ich habe aber, wie gesagt, dann auf 5-6 Minuten doch auch teilweise das Gefühl gehabt, der Song düdelt jetzt so ein bisschen vor sich hin. Und es war auch nichts dabei, was man noch nicht unbedingt gehört hatte. Obwohl mich doch auch überrascht hat teilweise, wenn die Gitarren anfangen so richtig zu quietschen und nach Lasern zu klingen oder Julian auch mal mit Vocoder und Autotune singt plötzlich, dann waren doch so ein paar Momente dabei, die mich überrascht haben.
Ja.
Ja, würdet ihr sagen, es ist eines der besseren Strokes-Alben oder vielleicht eine Rückkehr zur Form und sollte man sich dieses Album anhören?
Ich finde, dass das, wie gesagt, kein überragendes Album in einem gesamtmusikalischen Kontext, wenn wir jetzt über die Veröffentlichung der letzten Monate sprechen, ist. Aber ich kann das auch nicht neutral sehen, weil die begleiten mich nur mal mein halbes Leben, haben mich durch Liebeskummer durchgebracht. Carina, du hast vorhin gesagt, du warst früher in ihn verliebt. Ich wollte halt immer er sein.
Ja.
Oder zumindest irgendwie so einer seiner Freunde. Dementsprechend bin ich einfach froh darüber, dass es ihm nach den Politik-Ausflügen der letzten Jahre wieder ein bisschen besser zu gehen scheint, dass er nicht mehr wortlos, teilnahmslos da sitzt. Ich finde es deshalb ein sehr schönes Album. Ich werde es auf jeden Fall dieses Jahr viel hören.
Ich würde das jetzt mal an dem Maßstab einfach messen, wenn man sich anschaut, welche Entwicklung die Strokes insgesamt gemacht haben und was immer so der Vorwurf war an die Band. Und wenn wir das alles mal mit einbeziehen, sie hatten eigentlich nichts mehr zu verlieren und sie haben jetzt das erste Mal, finde ich, komplett durchgezogen, einfach wirklich auch mal Risk zu wagen. Du hast es gerade angesprochen mit dem Autotune und quietschende Gitarreneffekt. Da sind schon Spielereien dabei, die nicht unbedingt darauf ausgelegt sind, jetzt die breite Masse einfach abzuholen. Und ich finde, sie haben es geschafft, jetzt einfach mal was zu machen, worauf sie Lust hatten. Und es ist auch gut geworden und hat irgendwie ein paar neue Räume für sie eröffnet. Und wenn man das so bewertet, dann ist das ein gutes Album in der Strokes-Historie an sich. Ist das jetzt das Album, was 2020 komplett alles verändern wird? Wahrscheinlich nicht. Da haben wir auch schon gesagt, ist Gitarrenrock vielleicht gerade insgesamt nicht in der Position. Aber ich finde, sie haben was gewagt und haben auf jeden Fall ein Album gemacht, was Strokes-Fans, aber auch Nicht-Fans vielleicht aufregend sein kann.
Übrigens bei Brooklyn Bridge to Chorus, den du vorhin schon erwähnt hast, dachte ich kurz, ich höre wieder das Dua Lipa-Album. Also es ist
das war so
ein ganz lustiger. Das ist ein ganz lustiger Zufall, dass tatsächlich bei allen drei Alben, die wir bisher bei Disco-Thesen besprochen haben, irgendwo so Disco-Einflüsse drin waren. Das fand ich irgendwie noch ganz witzig. Carina, vor ein paar Wochen, als es noch Konzerte gab, haben die Strokes auch ein Konzert in Berlin gespielt und du bist da gewesen. Das erste Deutschland-Konzert seit vielen Jahren, ich glaube seit 10 Jahren. Da gab es die neuen Songs dann wahrscheinlich noch nicht, aber konntest du da schon absehen, dass sie es noch drauf haben?
War ein unfassbar überzeugendes Konzert auf jeden Fall. Das Einzige, was mich etwas traurig gestimmt hat, war, dass ich da doch so einen kleinen Moment hatte, dass so die Crowdpleaser auf jeden Fall zum Besten gegeben worden, was auch schön war und alle fanden es geil. Aber ich habe gedacht, wenn man jetzt vielleicht mal so einfach so At the Door raushauen würde, ich habe mich da so drauf gefreut, und man nicht nur das machen würde, wo die Crowd so hüpfen will, wäre auch mal ganz geil gewesen. Und wäre passend zu diesem Feeling, was ich jetzt bei dem Album auch hatte, wäre es da auch gewesen, sie machen jetzt einfach auch mal was, was nicht alle erwartet haben. Das kam nicht, aber ich würde sagen, klagen kann man sich trotzdem nicht.
Wir kommen zu unseren Songs der Woche. Arne, wir haben vergessen, dir zu sagen, dass du vielleicht einen Song der Woche hättest vorbereiten können.
Aber das habe ich natürlich gemacht, weil ich euren Podcast ja gehört habe.
Ah, sehr gut. Alles klar, dann magst du vielleicht gleich anfangen. Welchen Song hast du zuletzt in der Heavy Rotation gehabt?
Ja, sehr gerne. Also zum einen muss ich einmal ganz kurz vorab sagen, dass meine Traumfrau für immer Laura Marling gerade ein Album rausgebracht hat. Aber da kann man selten einen Song rausnehmen. Deshalb entscheide ich mich für Phoebe Bridgers, die gerade ihr neues Video zu Kyoto veröffentlicht hat. Und Phoebe Bridgers ist mittlerweile irgendwie eine ganz, ganz bekannte Figur schon im Folk-Rock, Folk-Pop, weil sie auch unter anderem mit Connor Oberst von Bright Eyes eine Band gegründet hat und mit Julian Baker und Lucy Dacus zusammen eine Band hat. Aber am besten gefällt sie mir immer noch solo, so schon auf ihrem 2017 erschienenen Album Stranger in the Alps. Und sie hat jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spaß als zuletzt. Zuletzt war schon sehr traurig. Die neue Single Kyoto ist eher schön, bittersüß.
Nice. Ich habe schon gehofft natürlich, dass du ein bisschen Folk in unsere Playlist bringst, wenn du im Podcast vorbeikommst. Das ist, glaube ich, sonst nicht so sehr represented bei uns. Carina, was ist bei dir geworden?
Jetzt wird's lustig. Arne, du fühlst dich jetzt bestimmt verarscht, aber wie es der Zufall will, habe ich heute auch einen Indie-Folk-Song. ja, ich wollte erst tatsächlich Laura...
Ist okay für mich.
Ich wollte wirklich erst Laura Marling Held Down nehmen, hab's dann aber nicht gemacht und hab mich für einen anderen Singer-Songwriter-Folk-Song entschieden. Und zwar ist das Jess Williamson, Infinite Scroll. Jess Williamson kannte ich überhaupt nicht, habe ich jetzt irgendwie neulich entdeckt. Für mich das ist eine Singer-Songwriterin aus Austin, Texas, die so ein bisschen Low-Key-Folk macht mit so einer sehr dramatischen Note. Nicht so Lagerfeuer-Style, eher so ziemlich perfekt im Studio, eigentlich schon ausproduziert mit so punchy Drum-Patterns und so sehr zirkulierenden Synths immer drin und so ein bisschen verführerische Note. Also nicht so sexy-hexy-mäßig, sondern so eine Witchcraft-Aura immer dabei. Infinite Scroll ist ein Synth-Folk-Song, also im klassischen Sinne, bisschen Dolly Parton-mäßig, bisschen West Coast Psychedelica und aber immer wieder so diese Synthesizer-Strukturen drin und kann man so ein bisschen verstehen, glaube ich, als Kommentar zum Online-Leben, dass man sich flüchtet, wenn man eigentlich sich von jemandem lossagen möchte und es dann aber doch nicht tut und dann mit dem Infinite Scroll auf dem Insta-Profil hin und her guckt und wieder guckt und wieder guckt. Es ist so ein bisschen so eine leicht bittere Ballade in genau diesen Tagen, wenn man auch eigentlich nicht so genau weiß, ist man jetzt eigentlich einfach nur einsam? Ist man jetzt total bescheuert? Findet man den wirklich gut? Und man weiß es nicht genau. Das ist der Song dazu, Freunde.
Das klingt wunderbar.
Arnes neuer Fan.
Ja, jemand mag mal meine Musik. Danke, Arne. Mathis, was hast du gehört? Hast du keinen Folk gehört? Ne?
So, Ich habe es getan und habe tatsächlich den ersten Rap-Song bei unseren Songs der Woche mitgebracht. Und zwar ist es der Song Shame von Ghosty. Ghosty kommt aus Baltimore und ist Produzent und Rapper. Und wer JPEG Mafia kennt zum Beispiel, der ahnt vielleicht schon, dass da in Baltimore irgendwie was im Trinkwasser sein muss. Ich habe darüber mal geschrieben, es gibt im Englischen die Redewendung Dance like nobody's watching. Und in Baltimore machen sie Musik, als würde niemand zusehen. Das neue wow. Album von Ghosty heißt Self-Hate Wrath, das diese Woche erschienen ist. Das besteht aus 24 relativ kurzen Songs, die eigentlich eher Songskizzen sind und halt so Lo-Fi-Schlafzimmerproduktionen und die ständig hin und her pendeln zwischen ein bisschen was von diesem Emo-inspirierten Soundcloud-Rap-Sound, viel Gemumble, viele so choralartige Autotune-Parts, ein bisschen Noise, ein bisschen Elektronik. Und der Song Shame ist ein schönes Beispiel dafür, inwiefern diese Songs in einem guten Sinne skizzenhaft sind. Da steckt eigentlich nur eine Idee drin, nur eine Zeile, die so eine Art Mantra ist. No matter how much hurt, sing your song, you'll be alright. Also so Bobby McFerrin, don't worry, be happy Type eigentlich. Und dazu werden dann nach und nach Autotune-Spuren aufeinander geschichtet, bis es am Ende plötzlich eher bedrohlich als positiv und bestätigend klingt. Den habe ich jetzt herausgegriffen, Shame von Ghosty. Ich kann aber das ganze Album auf jeden Fall sehr empfehlen.
Das kenne ich überhaupt nicht, Mathis. Das hast du ja auch noch nie gehört.
Nee, da habe ich auch Untergrund-Shit rausgedeckt natürlich. Fionn würde sich jetzt darüber lustig machen, dass ich immer so prätentiöse Sachen raussuche. Aber ich mag es halt wirklich sehr gerne.
Gut.
So, ihr da draußen hört prätentiöse Musik oder auch nicht an den Empfangsgeräten, aber habt hoffentlich Spaß gehabt an dieser Folge. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an discothesen@gmail.com. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei Carina und Arne.
Ja, gerne. Danke.
Und wir sehen uns nächste Woche wieder, hören uns nächste Woche wieder. Sehen können wir uns im Moment nicht. Ich kann euch beide auch nicht sehen, nee, Carina, Arne, aber hoffentlich bald. Hoffentlich bald. Bleibt gesund, bis dann. Tschüss.
Ciao.